Aber es gibt ja auch wohlvertraute Dinge, die in einem Alarm...
Ein wohlvertrautes Alarmsignal, das ist natürlich, wie würde man sagen, der Übergag. Ne? Aber man hört es natürlich jedes Mal auf der Straße, wenn die Rettung kommt. Ne? So ist es, ja. Das jederzeit. Aber ich bin dankbar nochmal für die Erinnerung, weil die gibt mir also auch Gelegenheit, das noch einmal schärfer auch zu fassen. Ich kann das ganz nachvollziehen, was Sie sagen, wenn es da jetzt nach Rauch zu riechen beginnt, dann brauche ich mir kein Feuer vorzustellen. Und aber, sagen Sie, das ist natürlich die Folge davon, dass wir irgendwann einmal eine Vorstellung produziert haben. Nur, das ist inzwischen ausgeklammert. Okay, wichtig scheint mir aber zu sein, dass das in beide Richtungen geht und nicht leicht aufgelöst werden kann, denn gesetzt den Fall, ich bin ein kleines Kind und die Mutter riecht den Rauch und hat sich hat schon mal gesehen, wie das ist, wenn zu dem Rauch das Feuer kommt. Ich habe das noch nicht gesehen und sie schnappt mich und reißt mich weg und ich sehe kein Feuer. Dann ist, und ich sehe lange kein Feuer, ich weiß zum Beispiel längere Zeit nicht, wieso die Leute so nervös reagieren, wenn der Raum voll von Rauch ist. So geht es auch. Was ich damit sagen will, ist, das Verhältnis dazwischen, das man repräsentiert, dass man sagt, hoppla, das ist ja mein Schreibtisch, und davon, dass man sagt, nein, nicht hoppla, klar ist das mein Schreibtisch, da muss ich gar nicht drüber reden. Das ist ein Verhältnis der Abwechslung und das ist das, was der Fritz eben gerade ist wieder in Erinnerung gerufen hat, dass das eben nicht nur für Gegenstände, sondern auch für Notationssysteme so ein Ding ist. Wie ich da jetzt nochmal reinsteige, ja, wie das Verhältnis der Abwechslung nochmal zu denken ist, ist eine höchst wichtige Geschichte, die ich aber selber jetzt einmal noch sozusagen eher auf sich beruhen lassen will, weil also um darüber dann etwas zu sagen, muss man was, ich sag's mal, groß angesetzt, ne? Das geht in der vertrauteren Terminologie geht's ums Verhältnis von, in einer vertrauteren Terminologie geht's ums Verhältnis von Unmittelbarkeit und Vermittlung, ja? Das wäre eine Art und Weise, wie man es beschreiben könnte, oder von Vorprädikativ und Prädikativ oder von Zuhandenheit und Vorhandenheit. Ich bin deswegen scheu, weil damit habe ich jetzt sozusagen Husserl, Heidegger, Hegel angesprochen, so mir nichts, dir nichts, ne? Und die haben alle bestimmte Zugänge und Lösungen dafür und die ganzen Traditionen, in denen die stehen, haben entsprechende Zugänge. Wichtig ist mir nur mal darauf hinzuweisen, dass der Wittgenstein seine entsprechende Position dabei hat. Ne?
Wolltest du sagen?
Aber hier jetzt noch dazu, also gehen wir ganz genau an dieser Stelle weiter, weil die nämlich auch wirklich etwas erleuchtet für den Anfang des Manuskripts. Ich habe jetzt die Wortnotation und ich mache mir ein Bild. Und die Frage ist, was für ein Bild mache ich mir da? Mache ich mir das Bild, indem ich es auf dem Zettel zeichne? Oder mache ich mir ein Bild, indem ich es ein inneres Bild sein lasse? Nicht? Das ist ja genau die Kippe, um die es da geht. Ne? Und er macht das ganz, ganz genau. Nicht? Er macht das ganz genau, indem er sagt, nach Regeln in ein gezeichnetes Bild übertragen. Also er redet jetzt davon, dass man, er redet extra davon, nicht, dass wir nach Regeln uns innerlich was vorstellen, sondern er redet von einer anderen Situation, die ja im Alltag überhaupt nicht vorkommt, dass wir nämlich hier einen Text haben und sozusagen neben diesem Text kleine Bildchen malen als Bilder, als Umsetzung. Das wäre sozusagen das, was er hier evoziert. Und warum er es evoziert, ist natürlich zum Teil deswegen, weil er die Vermittlung zwischen dem also regelgeleiteten Folgen einer Notation und dem repräsentativen etwas vorstellen, diese Vermittlung steuert er zwar an, indem er sagt, Es wäre natürlich denkbar, aber so eng lasst die Vermittlung wiederum auch nicht sein, dass die über die innere Abbildung stattfindet. Nicht? Und das Letzte, was dann da in der Klammer steht, nämlich, dass erst dieses Bild eine Seele hätte, ist nochmal eine ganz spezielle Pointe. Nicht? Das bezieht sich jetzt darauf, dass der Notationsausdruck ohne die regelmäßige Durchführung, ohne den Tanz, den wir dazu aufführen, wie gesagt, dieses Tote ist, nicht? Keine Seele hat, in Wittgensteins Verständnis. Eine Seele kriegt der Bildausdruck erst nachdem ich mir innerlich was vorstelle. Eine Seele, das meint er nicht so ganz, aber das wäre die Logik jetzt. Eine Seele würde der Notationsausdruck erst kriegen, wenn man tanzt. Das ist wiederum, das ist schon, darin steckt es eigentlich schon, nicht? Da kann man schon längere Zeit drüber reden. Wir haben jetzt diese zwei verschiedenen Arten von Sprachwirksamkeit gesehen. Man kann sagen, wenn ich unter Wirksamkeit der Sprache etwas verstehe, was zu tun hat mit inneren Vorstellungen, dann legt sich sehr nahe zu sagen, die Seele dieses Sprachausdruckes ist das, oder dieses Bildausdruckes ist das, was ich mir dabei vorstelle. Also es macht nicht, die weißen Borsten machen es nicht aus, sondern das Gefühl, dass ich mich warm fühle, weil das ein Lammfell ist, das ich hier sehe, das wäre die Seele des Bildes. Die Seele des Bildes kommt aus der Verarbeitung, aus der bildlichen Verarbeitung. Das gilt für diese Form von Sprache. Die zweite Sache, wenn man davon spricht, dass Sprache regelgeleitetes Verhalten auslöst, dann legt sich zunächst einmal nicht nahe, von Seele zu reden. Also die Seele von einem Morseausdruck oder von einem Fehlerausdruck oder von sowas ähnliches besteht nicht darin, oder auch nicht einmal die Seele von einer Choreografie, nicht, besteht nicht darin, dass danach getanzt wird in einer bestimmten Art und Weise, sondern möchte mal sagen, da ist für den Ausdruck, was ist die Seele dieses Ausdrucks, also für die Formulierung, was ist die Seele dieses Ausdrucks, ist eigentlich nichts vorgesehen. Ja? Das läuft da eher leer. Das passt da nicht so. Und was er hier tut, die beiden Sachen ineinander schieben und damit dann einen Platz zu finden, wo es für die Seele dann vielleicht doch einen Verwendungszweck gäbe. Der Verwendungszweck ist jetzt der, dass das Bild, das man zeichnet zu dem Wortausdruck, die Seele hat, was aber, darauf ist das jetzt alles hinausgelaufen, was ich gesagt habe, was aber eine offenbare Ungeregeltheit und Irregularität ist, weil das Bild, das ich da gezeichnet habe, ist ja auch ein äußeres Bild, und als äußeres Bild hat es dasselbe Problem wie jedes andere Bild. Um zu einer Seele zu kommen, reicht es nicht, dass es ein äußeres Bild ist, aber indem es ein Bild ist statt eines Verhaltensmusters, ist es mehr die sozusagen die Gegebenheit, die eine Seelenhaftigkeit haben kann. Dass also so viel steckt in solchen Ausdrücken drinnen, kann man doch hier in Erinnerung rufen. Jetzt möchte ich aber das doch auch nicht allzu sehr ausdehnen. Gehe gleich zum nächsten über. Auch in unserer gewöhnlichen Sprache können wir von dem Eindruck des Satzes oft ganz absehen, und wichtig ist nur, wie wir mit dem Satz operieren. Das sind nun gesammelte Bemerkungen für eine richtige Einschätzung dieses Konfliktes, nicht, zwischen Bilderzählung und Sprache ohne Zeicheneindruck. Er entscheidet das nicht, er macht darauf aufmerksam, dass wir an vielen Stellen verstehen, wenn wir etwas in einer bestimmten Art und Weise tun. Ne? Ich leiste mir da den Luxus, auf eine Veranstaltung von gestern Abend zu verweisen. Das war eine Vorstellung eines Buchs von der Isolde Karim über Althusser. Und diese Dissertation, die jetzt publiziert worden ist beim Passagenverlag, heißt der Althusser-Effekt und weist darauf hin, dass der Althusser an einer Stelle ganz nahe zu Wittgenstein ist, und zwar genau an dieser Stelle hier, und zwar zu Wittgensteins Begriff des Lernens zum Beispiel. Im Zusammenhang mit Lernen findet so etwas statt, ganz allgemein mal, so wie das, was hier steht. In den philosophischen Untersuchungen ist der entsprechende Platz der, wo er sagt, wann, sagen wir, ein Volksschüler, Tafelklassler versteht Multiplikation. Nicht dann, wenn ein Glänzen in seine Augen kommt oder wenn er sagt, ja, ich verstehe schon oder so, sondern wenn er auf die Frage, wie viel ist 25 mal 25 sagt, nicht? Oder 25 mal 25, 625 ist sowas. Wenn er auf die Frage, wie viel ist 25 mal 25, 625 nicht einmal sagt, sondern herausbringt. Nicht? Das ist ein guter Fall genau von dieser Notation. Ne? Er versteht, was eine Zahl ist, er versteht, was dieses Multiplikationszeichen ist, wenn er bestimmte Kriegselzeichen macht, und was er sich dabei denkt, ist ganz egal. Ne? Das ist die Richtung, in die diese Sache geht. Das ist jetzt auch eine Illustration davon, dass ich gesagt habe, die Frage mit der Chiffre und der Verwendung der Chiffre geht rüber ins Regelfolgen und ins Zeichen. Aber ich habe jetzt versprochen, Althusser hier mit reinzunehmen, und da, also die betreffende Althusser-Stelle, die Isolde Karim im Wittgenstein korreliert, ist eine sehr leicht zu merkende, und deswegen sage ich es hier, weil man es daran sehr, sehr gut in Erinnerung behalten kann. Der Althusser operiert mit einem Pascal-Zitat, und das Pascal-Zitat ist das: Knie dich nieder und du wirst glauben. Das ist sozusagen jahrhundertealte christliche Weisheit, eher noch katholische Weisheit, eigentlich gerade nicht evangelische Weisheit, ne? Jahrhundertealte katholische Weisheit. Wenn du dich niederkniest zur richtigen Zeit, dann kommt der Glaube ganz von selbst. Der Glaube ist nicht, wie man geneigt wäre zu sagen. Das ist dieselbe idealistische Tradition, gegen die sich der Wittgenstein an der Stelle wendet und gegen die sich der Althusser wendet. Der Glaube ist nicht das erhabene innere Erleuchtungsereignis, das dich dazu führt, dass du bestimmte Handlungen ausführst, so würden wir es gerne haben. Die materielle Existenz, die körperliche Existenz, die kommunikative Dimension von Überzeugungssystemen besteht in dieser Form von Umsetzen. Also von Umsetzen von körperlichen Aktionen, von Vorschriften, von Liturgievorschriften an dieser Stelle, von Ritualen. Und wenn du das tust, wenn du der Liturgie entsprichst, dann ist der Glaube dementsprechend eigentlich ein Nebeneffekt. Etwas, was in jedem Fall nicht die Rolle spielt eines Kriteriums, nach dem du separat operieren kannst. Und was hier im Zusammenhang mit Frege von Wittgenstein genannt wird, ist so etwas Ähnliches eben wie, wenn du in die Kirche gehst und in der Kirche dich an der entsprechenden Stelle niederkniest und aufstehst und die Hand reichst und sowas, das ist Glauben. Ja? Du brauchst da keine weiteren Sorgen zu machen. Also wenn du dann zum Beispiel skrupulös wärst, ja, und sagen würdest, naja, ich habe mich jetzt schon niedergekniet, ich habe mich schon aufgestellt und ich habe auch mitgesungen und so, aber glaube ich wirklich, dann würde der Wittgenstein sagen, das ist das ist genau jetzt der Punkt, wo wir wieder bei der Wohlvertrautheit und bei der Repräsentation sind, wo wir aufbauen. Es gibt ja gute Gründe, ich unterbreche mich quasi selber, nicht? Es gibt natürlich absolut allen bekannte gute Gründe, diese Skepsis auch durchzuführen und an dieser Skepsis drinnen zu hängen. Nicht? Zu sagen, ja, glaub ich wirklich, glaubt jemand wirklich nur deswegen, weil sich niederkniet und wieder aufsteht, das kann doch nicht wahr sein. Ja? Das ist unsere eigentliche Form, das muss man aber dazu sagen, das ist unsere idealistische Tradition. Das ist die Tradition des Inneren, sein, mit einer Selbsteinsicht und einer Kompetenz zur Handlungsführung und einer Wahrheit- und Falschheitseinsicht ausgezeichneten Subjekt, das sich seiner selber und seiner Handlungen nicht nur bewusst ist, sondern ihrer auch mächtig ist. So etwas wie, es könnte doch das Subjekt entscheiden, ob es glaubt oder nicht. Ne? Zum Beispiel sowas. Ne? Man redet ja öfter so, ich glaube das nicht mehr. Ja? Was steckt in dem, ich glaube das nicht mehr? Ist das etwas, wie man sagt, also heute rauche ich keine Zigarette mehr. Ja? Also auch das ist ja bekannterweise nicht immer der Macht des Subjektes unterlegen. Aber also diese besondere Art des Subjektes, die zu tun hat mit der Verfügbarkeit von Bewusstseinsinhalten in der Einschätzung von Umständen, die mit anderen Leuten geteilt werden, diese Richtung, die wir allzu gut kennen, in der wir groß geworden sind, die noch immer mindestens die Hälfte unserer Sozialisation einnimmt, das ist gleichzeitig das Problematische und interessanterweise eben das Problematische sowohl beim Althusser als auch beim Wittgenstein an dieser Stelle, weil also Wittgenstein ist an der Stelle nicht so spektakulär, wie man das bei Althusser machen könnte, aber die Pointe in dem, dass er da sagt, in unserer gewöhnlichen Sprache können wir vom Eindruck des Satzes oft ganz absehen und wichtig ist es nur, wie wir mit dem Satz operieren. Die Pointe ist natürlich, du machst mit dem Satz, was alle anderen auch machen, was du gelernt hast zu machen und das reicht. Das ist schon in Ordnung. Dann haben wir wieder die Gegenfrage, na gut, und wenn du dein ganzes Leben lang immer nur das machst, ist das ein lebenswürdiges Leben, ist das ein richtiges Leben, ist das überhaupt möglich? Und wie geht man dann damit um, dass es Situationen gibt, in denen der Schreibtisch einem plötzlich fehlt oder auffällt, dass er eine deutliche Veränderung hat? Das ist natürlich in keiner Weise zu leugnen und nicht umsonst sind natürlich die Orte, in denen das Subjekt zu sich kommt, Anführungszeichen, die Orte, wo man seiner selber plötzlich bewusst wird, sind Orte, wo man rausfällt aus der Wohlvertrautheit. Und die Frage ist, was sind die Strategien, die zur Verfügung stehen, mit solcher Deplatzierung umzugehen? Und das ist wiederum natürlich, jetzt wittgensteinianisch gesprochen, die Frage, wie kann man analysieren, wie kann man umgehen mit diesem Repräsentationsmoment. Der Wittgenstein hat darüber sehr, sehr viel zu sagen. Alles das, was er zum Beispiel über Intentionalität sagt, alles das, was er darüber sagt, aber im 100-Meter-Lauf gewinnen wollen, ist doch was anderes als im 100-Meter-Lauf gewinnen. Das geht alles in diese Richtung, aber das ist auch nur eine Anmerkung und eine Notation. Also damit Sie wissen, wie in etwa es hier weitergeht. Und jetzt lasse ich mir, glaube ich, die Spielstellung lasse ich aus und gehe zuletzt jetzt noch ein auf das Thema des Vexierbildes, weil das auch wirklich sehr gut zum Abschluss passt. In einem Vexierbild kommen die Momente, von denen ich gesprochen habe, auf eine schöne Art und Weise zusammen, nämlich das eine Moment, dass man sagt, man unterliegt einem Eindruck, den das Bild macht, und auf der anderen Seite man implantiert, man projiziert ein Muster auf das Bild. Das kommt in einem Vexierbild ganz wunderschön zusammen, in einer Abfolge, die ebenfalls signifikant ist, denn zunächst einmal unterliegt man dem Bild, aber die Art, wie man dem Bild unterliegt, ist eine Konfusion. Ist nicht die Art von Bild, die wir bisher in der Diskussion einfach reingenommen haben, nämlich, dass man sagt, ah ja, kenne ich doch, das Bild sagt mir direkt etwas, sondern das Bild Also das Bild sagt mir was, aber ich weiß nicht, was es mir sagt. Ja? Das Bild will mir sagen, oder vielleicht will es mir etwas sagen, aber ich weiß nicht, was es mir sagen will. Und ich habe an dieser Stelle habe ich ein Bild mitgenommen, das wir als Illustration da vielleicht ganz gut verwenden können. Das ist ein Mondrian. Das ist nicht wirklich ein Vexierbild, aber ich glaube, es eignet sich ganz gut, um den Punkt zu diskutieren. Jeder hat seine eigenen Erfahrungsabfolgen diesbezüglich, aber ich gebe jetzt mal vor, als erstes, das sind Striche. Das sind Striche, wenn ich als das erste Mal ein bisschen unaufmerksam oder so hinschaue und ich bin in der richtigen Verfassung oder in einer entsprechenden Verfassung, dann ist das ist es ein Muster. Könnte Tapete sein, könnte Freigestaltung sein. Das Bild, so wie das da ist, sagt mir vielleicht etwas, aber ich weiß es nicht, und wenn ich es nicht recht weiß, dann ist, indem ich nicht weiß, ob es mir etwas sagt, auch schon die Formulierung, sagt mir das Bild etwas fraglich. Ne? Also ich kann dem Bild nur zugestehen, dass es mir vielleicht etwas sagen will, wenn ich ihm einen Vertrauensvorschuss entgegenbringe. Wenn der Vertrauensvorschuss aufgebraucht ist, sodass ich nicht und nicht herausbringe, was es sein soll, wie mit diesem entsprechenden Diskus, dann ist es wirklich ein arges Grenzmoment, weil ich halte dann quasi wieder besseres Wissen und so halte ich daran fest, dass hier mir jemand etwas sagen will, aber ich krieg's nicht heraus und ich krieg's nicht heraus. So was kann das sein? Ja? Das ist dann wirklich ein Leerlauf. Ja? Das ist einfach nicht mehr belastbar, in keiner Weise belastbar. Die Besonderheit bei diesem Bild ist aber, dass die Vorstellung sagt mir dieses Bild etwas Gegenständliches jetzt natürlich, die ist belastbar. Die ist belastbar und ich kann mir noch einmal die Sache ansehen und kann feststellen, naja, eigentlich ist das ja eine Fassade. Ne? Da ist doch ein Haus. Da dran, das sind dann Fenster und das ist vielleicht eine Haltestelle vor einem Haus oder was immer, sind Stiegen, genau. Nicht? Das kann man sozusagen jetzt feststellen. Und die interessante Frage, und das ist jetzt eben nicht eine Frage der Empirie für Wittgenstein, sondern es ist eine Frage der Methodik des Umgehens mit solchen Eindrücken, ist jetzt, was wird welchem Moment wie zugeordnet? Ne? Wo gehört das Moment hin, dass man sagt, da hast du doch was reingelesen? Und wo gehört das Moment hin, dass man sagt, da hat dich etwas getroffen? Und das wäre jetzt auch eine Antwort auf die Konstruktivismus-Frage, die wir das letzte Mal gesagt haben. Also darauf zu sagen, ich rede jetzt sozusagen à la Wittgenstein, ne? auf so ein Phänomen zu sagen, naja, dass da eine Fassade festzustellen ist, das hast du doch reingelesen, da ist doch keine Fassade, ja? Würde dem Wittgenstein genauso kurzschlüssig vorkommen, wie zu sagen, na selbstverständlich ist da eine Fassade drinnen, du hast es nur beim ersten Mal nicht gesehen. Das ist beides nicht adäquat, sondern ich zweifle nicht, dass in der Kunstgeschichte die entsprechenden Kategorien zur Verfügung stehen und da würde dann der Wittgenstein auch nichts sozusagen dann qualitativ absolut an dieser Ebene anderes haben. Man wird sozusagen nichts anders sagen können, als dass zwischen dem Gezeichneten und der jeweiligen Rezeptionssituation von jeweiligen Leuten, die das umsetzen, geregelte Interaktionen zu beobachten sind. Ne? Das ist so gezeichnet, das ist aus historischen Gründen so gezeichnet, dass eine bestimmte Art von Kultur, innerhalb einer bestimmten Art von Kultur, bestimmte visuelle Marken, bestimmte Operationen auslösen, die als Operationen, kognitive Operationen sind, die dieses Ding aufschließen, und zwar in einer bestimmten Art und Weise aufschließen, die nicht fest verdrahtet, verankert in dem Zeichensystem drin ist. In dem Zeichensystem allein kann es nicht drinnen sein, das heißt aber nicht, dass alles von außen kommt, sondern das Zeichensystem ist hineinplatziert in einen Gebrauchskontext, in einen historischen Gebrauchskontext, in dem es die Effekte auslöst, die es eingeschleust ist, die es angelegt ist, auszulösen. Und wenn man das so betrachtet, dann hat man, denke ich, auch eine Hilfe in der Frage, was ist jetzt das Wichtige vom Bild, dass ein Bild einen Eindruck macht oder dass ein Bild ein System ist. Ne? Das ist als solche Alternative eben nicht so aufrechtzuerhalten, sondern was zu sehen ist, dass es keinen Zweck hat, es anders zu diskutieren als in einer solchen Interferenz. Und das ist jetzt etwas, was ich anhand dieses Bildes gesagt habe, und das interessant ist jetzt noch zum Ende sich vor Augen zu führen, wie der Wittgenstein mit dem Vexierbild umgeht, was er zu diesem Zweck gesagt. Er sagt also, denken wir uns eine Art Vexierbild, worin nicht ein bestimmter Gegenstand aufzufinden ist, sondern das uns auf den ersten Blick als ein Gewirr nichtssagender Strich erscheint. Worin besteht der Unterschied zwischen dem Anblick des Bildes vor und nach der Lösung? Dass wir es beide Male anders sehen, ist klar. Inwiefern aber kann man nach der Auflösung sagen, jetzt sage uns das Bild etwas, früher habe es uns nichts gesagt? Also das ist jetzt der Punkt, an dem er das Bild sagt sich also uns selbst, das Bild sagt uns etwas, an dem er das abcheckt, testet in einer Situation, die historisch verbunden ist, die historisch charakterisiert ist jetzt plötzlich. Das ist der wichtige Punkt, der durch den Systemgedanken hereingekommen ist. Das Bild sagt sich uns selbst, hat auf der einen Seite immer diesen Touch gehabt von vergessen wir die Geschichte, erinnern sich. Er hat eben gesagt, ich will die Geschichte nicht wissen, ich will nur, dass ich in den Punktum nach Roland Barthes, ich will nur das zunächst einmal in das Zentrum stellen, was das Bild hier und jetzt mit uns macht. Vergessen wir die Geschichte. In dem Moment, in dem er auf Sprache und auf das System des Bildes gekommen ist, musste er mit reinnehmen, dass es eine Geschichte hat. Denn System lässt sich nicht ohne, also obwohl System und Geschichte normalerweise als Kontrast gehandelt wird und in einem gewissen Sinn ja auch sind, ist dennoch zu sagen, dass ab dem Zeitpunkt, ab dem ein System gegen einen Eindruck gestellt wird, ein Zeitmoment drinnen ist, weil um etwas als Teil eines Systems identifizieren zu können, brauche ich die Zeit, in der korreliert wird dieses eine Moment mit anderen Momenten in einem Rahmen. Ich brauche Möglichkeit, den Rahmen abzuchecken und die einzelnen Momente des Rahmens gegeneinander zu positionieren. An dieser Stelle brauche ich also Geschichte, und diese Geschichte, die ja dann weiterführt bis zum Geschichten erzählen. Das Bild erzählt mir eine Geschichte, und Geschichten erzählen braucht nun ganz wesentlich und ganz umwunden eine Zeit, weil sich Geschichten in Teleologien im Zeitrahmen abspielen. In dieser Situation sind wir jetzt so, wo das Vexierbild eine Bündelung der Problemstellung dadurch bewirkt, dass es eine ganz bestimmte Art von Geschichte im Umgang mit einem Zeichen-Event, einem Zeichenphänomen hat. Und diese ganz bestimmte Art von Geschichte besteht darin, zuerst verstehe ich es, zuerst sehe ich es als ein Gewirr und dann sehe ich es als etwas Bedeutendes. Hier ist die Geschichte mit drinnen in der Erfahrung mit diesem Zeichenphänomen. Und als so ein Ganzes, wo man also sagen kann, ein Bild hat, so wie es auf Menschen wirkt, genau dieses geschichtliche Moment mit. Es wird gesehen als und vielleicht auch als etwas anderes. Es tritt ein in die Diskurse der einzelnen Beteiligten als unterschiedlich verarbeitbar, unterschiedlich deutbar. Als so etwas kann sich das dann ausgehen, was wir diskutiert haben im Zusammenhang mit Bild. Und jetzt das, sozusagen, damit will ich eigentlich schließen, weil das das ist sozusagen ein wiederum mal ein Knalleffekt und auch einer, bei dem man hängen bleiben kann, der einem entsprechend zu denken gibt. Er steht jetzt noch vor der folgenden Frage, sagt, okay, ein Vexierbild, das ist doch etwas sehr Schlüssiges. Also jeden, dem ich so ein Beispiel zeige, der wird jetzt leichter, denke ich, doch verstehen, worum es da geht mit den ganzen Kategorien, über die wir hier diskutieren. Und jetzt sagt der Wittgenstein, na gut, und dieses schlüssige Bild müsste uns doch jetzt eigentlich in die Lage versetzen, auch relativ klar und deutlich und ein für alle Mal zu sagen, worin das Bildverstehen besteht. Worin es dann besteht, dass man sagt, hier ist ein Tor, hier ist eine Stiege oder sowas. Hier habe ich es doch gesehen, für alle. Die meisten, die das Bild sehen, werden so umgehen können. Das heißt, ich muss doch das begrifflich herauskristallisieren können, was da passiert. Das sagt er, wir können diese Frage auch so stellen, was ist das allgemeine Charakteristikum dafür, dass die Lösung gefunden ist. Die Lösung auf der Suche nach der Antwort auf die Frage, was sagt mir dieses Bild? Da müsste es eine allgemeine Charakteristik geben, die das beschreibt. Weil es geht ja recht schnell und recht bündig. Und jetzt kommt der entsprechende Aha-Effekt. Ich weiß nicht, ob Sie sich das schon angesehen haben. Da wird es jetzt sehr eigenartig. Da kommt er nämlich, hier macht er nämlich das Folgendes. Er gibt von A bis Q lauter mögliche Lösungen. Was ist das allgemeine Kriterium der Lösung? Naja, es ist eine klare Darstellung einer Gruppe räumlicher Gegenstände. Oder es ist eine symmetrische Figur. Oder weil es eine Figur ist, die mir einen ornamentalen Eindruck macht. An der Stelle hat man den Eindruck, er geht mit einem Mikrofon durch die Gegend und sagt, was hast du dir dabei gedacht, wie du gesagt hast, hoppla, das ist ein Tor. Ja? Das erinnert mich so an das Tor bei mir zu Hause. Ja? Aber das ist doch klar, das ist eine rechteckige Konstruktion und Tore sind rechteckig. Alle diese Sachen kommen jetzt plötzlich. Ja? Und das ist, also das lasse ich jetzt einfach so stehen. Der wichtige methodische Zweck, das was ein zentral in die Verfahrensweise von Wittgenstein einführt, liegt genau darin, dass er diese Frage nach dem allgemeinen Charakteristikum stellt. Er ist quasi nahe dran, er müsste sagen, hier müsste sie doch zu finden sein und kaum, dass er sie an dieser Weise sozusagen angetupft hat, zerpufft ihm dieses ganze Thema in eine Endlosigkeit, im Prinzip eine Endlosigkeit von unterschiedlichen Einzelfragen, die ihn gänzlich in andere Richtungen zerstreuen, aus denen er wieder mit großer Mühe oder so die Sachen zusammenfangen muss, um zu schauen, ich war doch gerade noch an einer überzeugenden, schlüssigen Stelle, jetzt ist mir plötzlich alles wieder weggegangen. Nicht? Das ist auch ein wesentlicher Einblick in die Philosophie, die er betreibt.
Das sind winzige Anzeichen einer Dreidimensionalität gewesen, bei Mondrian. Jetzt weiß ich nicht, wenn man die Geschichte Mondrians kennt, diese Abstraktion stufenweise, dann weiß man sowieso schon. Aber wenn da vorne nicht diese Parallel, Perspektive gewesen wäre, diesen paar Formen, dann wäre das nur Striche gewesen. Also da sieht man schon so etwas für eine Garage.
Ja.
Wenn man alles das, was einen an Dreidimensionalität erinnert, entfernt, ja,
dann wird es schwer.
Dann wird es schwer, weil da oben schaut es wie ein Hochhaus aus.
Ja.
Und also wenn man jetzt nicht die Geschichte von Mondrian kennt, was ja auch dann dazu gehört, dann fragen sich immer selbst fragen bei den Praktikern des Kunstwerks, wie weit ist das mein Kunsthistoriker, mein Wissen, wie weit ist es wirklich beeindruckend. Aber das ist interessant.
Also die verschiedenen Lösungen ist ähnlich wie über die Sprachspiele, nur so
viel nach.
Genau. So eine Liste von Sprachspielen hat, aber
genau so.
Zusätzlich nur dazu, dass er eben gar kein allgemeines Charakteristikum angeben hilft.
Hier. Naja, es ist, das ist, glaube ich, das Letzte, womit man wirklich sehr, sehr sinnvoll schließt, eine Wittgenstein-Vorlesung. Wer nicht versteht, warum wir über diese Dinge reden, muss, was wir sagen, als leere Spielerei empfinden. Spielerei ist dein Wort jetzt gewesen, ne? Genau das, ne? Dass hier ist drinnen diese ganze Spannung zwischen, ich lasse mich auf Beispiele ein, ich lasse mich letztlich darauf ein, dass es unzählig viele Erklärungsmuster gibt, aber ich versuche dabei nicht verloren zu gehen. Ich muss und möchte, ich schlage nicht einfach die Hände über den Kopf zusammen und sage, das ist so viel und ich tummle mich in der Unterschiedlichkeit, sondern ich konfrontiere mich ständig mit dem Problem, dass es ein allgemeines Charakteristikum geben müsste eigentlich, dass ich glaube, dass es eines gibt, dass ich auch eines suche, aber dass ich es immer wieder nicht finde. Und so ist das Problem aufgebaut.